Es begrüßt Sie in der Lebenshilfe ganz herzlich an Jutta Engert. Folgendes Thema haben wir für Sie heute vorbereitet, nämlich die Frage, wie gehören Glauben und Gefühle zusammen? Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen unseren Gesprächsgast heute, Reinhold Rute. Er war jahrzehntelang als Eheberater tätig, auch als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und ist Bestsellerautor. Und jetzt bin ich mit ihm in Wuppertal verbunden. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Rute.
Ja, grüß Gott, Frau Engert.
Tätig sind Sie nicht mehr, aber so kann man das eigentlich nicht sagen. Sie haben sich ganz darauf spezialisiert, nur noch Bücher zu schreiben, in Anführungsstrichen. Ja, und wir dürfen gespannt sein, es kommen immer weitere Themen aus Ihrer Feder. Heute widmen wir uns den Gefühlen und fragen, ein Leben ohne Gefühle, das wäre wohl undenkbar. Und selbst wenn wir meinen, nur rational zu denken, spielen dabei immer auch Gefühle unterschwellig eine Rolle. Sie kennen sicher alle das Lied »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt«, das sang einst Marlene Dietrich. Und sie wurde durch ihre Interpretation des Liedes weltberühmt. Offensichtlich sind wir also so geschaffen, dass Gefühle unser Leben wie eine Grundmelodie begleiten. Nur ob sie in Dur oder Moll erklingt, können wir das immer so beeinflussen? Haben wir nicht alle schon die Erfahrung gemacht, dass uns Gefühle auch regelrecht überwältigen durch äußere Auslöser wie Ereignisse, Erinnerungen oder auch bestimmte Verhaltensweisen, mit denen wir konfrontiert werden? Gefühle wie Wut, Zorn, Verzweiflung, Angst oder Trauer können uns so in Beschlag nehmen, dass wir nicht mehr Herr über uns selbst sind. Positive Gefühle dagegen wie Zufriedenheit, Gelassenheit, Dankbarkeit oder Hoffnung lassen uns regelrecht über uns selbst hinauswachsen und helfen uns auch unser Leben zu meistern. Wir wollen heute fragen, wie können wir unsere Gefühle einordnen? Und wie können wir sie überhaupt verstehen lernen? Zu welchem Gefühlstypen gehört der eine oder der andere? Wie entwickeln sich aus bestimmten Grundgefühlen heraus durch Erziehung, durch Sozialisation bestimmte Verhaltensmuster, auch Einstellungen und Praktiken, in denen wir oft festgefahren sind, obwohl wir eigentlich da herauskommen möchten? Und wieso wird Liebe auch in der Partnerschaft oft so falsch verstanden, dass es regelrechte Krisen- und Trennungsszenarien gibt? Herr Rute, ich freue mich, dass Sie heute zu Gast sind bei Radio Horeb mit diesem Thema, mit den Gefühlen, die nun in unserem Leben ja auch so eine entscheidende Rolle spielen. Wenn das so ist, dann ist ja auch unser Glaubensleben, was wir vom Rest auch nicht abkoppeln können, ebenso von unseren Gefühlen beeinflusst. Ich denke da nur an einen ansprechenden Kirchenraum zum Beispiel. Das wird einen Ästheten eher das Herz für die christliche Botschaft öffnen, als vielleicht so ein nackter, kalter Betonklotz.
Ja.
Ja, aber Herr Rute, was ist mit Gefühlen eigentlich gemeint? Gerade im Glaubensbereich, da haben Sie auch manchmal so einen negativen Anstrich, dass die Rede von Gefühlsduselei oder von nur rein gefühlsmäßigem Glauben, Gefühle, Emotionen, Gefühlsausbrüche, bringen Sie doch da mal ein bisschen Ordnung in dieses Gefühlschaos.
Ich will es versuchen. Jeder Mensch weiß, Sie haben es schon gesagt, Gefühle gehören zu unserem Leben. Einen Menschen ohne Gefühle gibt es unter der Sonne nicht. Aber wir müssen unterscheiden. Es gibt, Sie haben es eben angedeutet, es gibt Kopftypen, es gibt mehr Verstandestypen und dann gibt es die etwas mehr, nennen wir sie, Gefühlstypen. Und auch da wieder die Unterscheidung. Es gibt gefühlsstarke Menschen, es gibt gefühlsschwache Menschen. Es gibt gefühlsoffene Menschen, die sofort das Herz auf der Zunge haben. Dazu gehöre ich auch ein bisschen. Und es gibt gefühlsdistanzierte Menschen, die ganz genau überlegen, was sie rauslassen. Jedes Wort wird vorher erst überlegt. Ich habe so ein junges Ehepaar in der Beratung. Da sagt die Frau, mein Mann sagt zuerst immer mal, wenn ich etwas will, nein. Damit er eine Distanz gewinnt, um im Innern ganz genau zu überlegen, was er sagen will. Nochmal, es gibt Menschen, die sind gefühlsmäßig sehr zugewandt und es gibt Menschen, die sind gefühlsmäßig eher distanziert. Und hier wird schon etwas deutlich, dass die Anlage zu diesen Dingen, zu unserem Wesen, zu unserer Persönlichkeit eine ganz große Rolle spielt. Nochmal, die einen haben das Herz auf der Zunge, die Gefühle sind sofort draußen, es brennt. Und so gibt es Menschen, die eben auch von Gefühlen, was Wut und Freude und alle diese Dinge angeht, stärker überrollt werden, weil das anlagebedingt ist. Und die anderen, die gelernt haben oder auch von der Anlage her, ihre Zunge oder ihre Gefühle mehr im Zaum zu halten. Und das beginnt schon beim Kleinkind. Die einen Kinder lächeln, gehen auf jeden sofort zu. Und die anderen, wenn man drauf zugeht, drehen sofort den Kopf weg, wenden sich ab. Auch da wird deutlich, jedes Kind, jeder Erwachsene reagiert mit einem verschiedenen Gefühlsrepertoire.
Ja, und da gibt es auch Menschen, Sie beschreiben das so schön, wie Sie sagen, die einen sind gefühlsbetont, die anderen gar nicht. Deren ja. Gefühlsleben gleicht eben eher dem, vergleichbar mit der norddeutschen Tiefebene, das ist so schön, also keine ja. Höhen, keine Tiefen, immer gleich eingepegelt.
Ja.
Ja. Genau, aber wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir merken, wir sind so oder so? Ist dann unsere Umgebung an uns irgendwie ausgeliefert, wenn wir immer schnell zu Gefühlsausbrüchen neigen oder wenn uns alles so gefühlskalt lässt?
Wir haben es natürlich auch in der Hand. Wir sind ja Menschen, die sind, ich habe es versucht deutlich zu machen, anlagemäßig etwa so eingestellt, sagen wir mal 30-50%, ich bin kein Vererbungsexperte, kann also das nur wiedergeben, was die Forscher uns mitteilen. Alle Dinge sind etwa 30-50% in uns angelegt, aber das heißt, es bleiben mindestens über 50-100%, die wir in der Erziehung, in der Zuwendung, durch Gebete, durch Haltung, durch Selbstbeherrschung, durch Korrekturen, die wir vornehmen können, menschlich, geistlich, diese Dinge zu verändern. Und das hängt davon ab, weil Sie eben gerade sagen, wie reagieren die anderen auf uns? Wie reagieren wir auf die anderen? Ich kann es, wenn ich es erkannt habe, vorsichtig ändern. Es gehört aber dazu, ein Stück Einsicht in die Zusammenhänge und immer wieder die Frage, was will ich wirklich? Von daher wird auch der Zusammenhang zwischen den Gefühlen und meinem Willen deutlich oder meinen Überzeugungen. Ich könnte sogar sagen, die Gefühle sind Werkzeuge meiner Überzeugungen, sind Werkzeuge, die ich benutze. Und doch, es gibt Forscher, die sagen, nein, ganz so einfach ist es auch nicht. Gefühle und Überzeugungen haben einen gleichen Stellenwert, nur sie beeinflussen sich gegenseitig. Das wird besonders deutlich bei der Liebe. Sie zitierten ja eben den blauen Engel Marlene Dietrich, wo das Gefühl Liebe ist auch Gefühl, aber an dem Wort wird auch deutlich, es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist auch eine Einstellung, es ist eine Überzeugung und darum liebt jeder Mensch anders. Es gibt keine zwei Menschen auf der Welt, die völlig gleich lieben. Das kann es nicht geben, weil jeder auch was anderes unter Liebe versteht.
Tja, und Liebe, das ist wahrscheinlich das Beispiel par excellence. Eben, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ja. Sicherlich sind wir auch so geschaffen, so wie es auch einst Marlene Dietrich sang. Ja, aber es gibt natürlich dann auch die höchsten Gefühle und eben in der Liebe und genauso die dramatischen Trennungsszenen, wenn die ja. Liebe, ja, sagen wir, in der Realität angekommen ist.
Ja.
Ja, ist es tatsächlich so, dass wir von Kopf bis Fuß auf echte Liebe eingestellt sind? Aber was macht dann die
Sie
partnerschaftliche Liebe immer
echte
so
Liebe
schwer?
Und da geht das ganze Theater los. Nicht also auch da. Also ich wage zu sagen, das Wort Liebe, es besteht nur aus 5 Buchstaben und aus 1000 Missverständnissen. Meines Wissens gibt es kein Wort auf der Welt, das mehr Missverständnisse, mehr Ärger und Probleme hervorruft als dieses Wort. Ja, warum ist das so? Weil jeder Mensch auf der Welt was anderes unter Liebe versteht, aufgrund seines Gewordenseins, aufgrund seiner Erwartungen als Kind an die Eltern, aufgrund seiner Wünsche, die er entwickelt hat, aufgrund seiner Motive, seiner Beweggründe, die ihn mit dem Wort Liebe verbinden, was er sich wünscht, was er möchte, was er sich vorstellt. Und vielleicht versuche ich das mal in einem ganz kurzen Beratungsbeispiel deutlich zu machen, um diese, wie gesagt, Liebe, dieses grandiose Missverständnis zu klären. Bei uns ist ja alles Liebe. Wir sagen Liebe zu Blonden, Liebe zu Schwarzen, Liebe zu Bratkartoffeln, ja, und sogar verrückterweise sagen wir manchmal Liebe zur Prostituierten. Da merken Sie, und Liebe zu Gott. Unterschiede wie Tag und Nacht. Was hat das eine mit dem anderen mit Liebe zu tun? Und Sie merken, hier beginnen die Missverständnisse. Aber vielleicht an einem ganz kleinen Beispiel. Eine junge Frau mit Eheproblemen sagt mir in der Beratung, mein Problem ist, ich fühle mich von meinem Mann überfahren. Ich fühle mich von meinem Mann überfahren. Deutlich wird, sie spricht also über ein Gefühl, auch über ein Liebesgefühl und über eine für sie wichtige Lebenseinstellung, die sie mit Liebe verbindet. Und hier wird deutlich, wenn wir über Liebe reden, ist dieses Wort mit tausend Gedanken, mit tausend anderen Überzeugungen, Wünschen, Absichten und so weiter verbunden. Und bei ihr mit überfahren werden. Ich frage Sie also, was heißt das für Sie? Etwas ausführlicher, ich fühle mich überfahren. Und sie sagte, ja, ich fühle mich klein gemacht, er behandelt mich, ohne mich zu fragen, er nimmt mich nicht ernst. Diese paar wenigen Sätze charakterisieren ihre Art der Liebe, wo ihre Gefährdungen liegen, was sie unter Liebe versteht und was auf keinen Fall passieren darf. Ich mache also eine ganz kurze Lebensstilanalyse mit ihr, das heißt, um das Hauptlebensproblem oder ihr Liebesproblem herauszukristallisieren. Und was wird deutlich? Sie wurde schon als Kind von Geschwistern überfahren, überrollt, an die Seite gedrängt. Und dieses Kernlebensgefühl bestimmt ihr Leben zum Mann. Das ist das Problem.
Das heißt, die Gefühle gehen auch auf bestimmte Kerngefühle zurück. Und wie Sie sagen, Liebe ist so ein Gemisch aus ganz, ganz vielen Dingen, ja, die sich da überlagern. Da kommen ja auch eben Verhaltensweisen oder auch so, wie man erzogen wurde, dazu. Ein Gefühl, was einen immer wieder umtreibt, vielleicht wenn man in der Kindheit eben wirklich das Gefühl hatte, man wird nicht richtig ernst genommen mit seinen, ja, Einstellung oder man ist immer das fünfte Rad am Wagen oder man, ja, war ein Sandwich-Kind, ja, und die anderen wurden vielleicht immer bevorzugt. Auch dieses Gefühl kann einfach so tief sitzen, dass es dann auch die ganze Liebesbeziehung prägt, die, ja, zukünftige.
Wir müssen sogar sagen, und das noch eine Einschränkung, jetzt wird es noch kritischer, die Chemie spielt eine Rolle, die Hormone spielen eine Rolle. Gerade auch bei Kindern, bei Jugendlichen, Jugendliche vor allen Dingen, wenn die in die Liebe kommen, sie sind verliebt. Was hat Verliebtheit mit Liebe zu tun? Je älter ich werde und je mehr ich Erfahrungen in der Eheberatung, in der Lebensberatung habe, bin ich geneigt zu sagen, vielleicht etwas übertrieben, Verliebtheit hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Sondern hier spielen Hormone oder die Begehrlichkeit, wie auch immer die jetzt angezündet wird, eine ganz entscheidende Rolle. Und darum laufen so viele Leute wieder auseinander, weil sie nicht gemerkt haben, dass die Verwundungen, von denen wir eben gesprochen haben, die jeder ja auch in seinem Leben erfahren hat, eine Rolle spielen.
Ja, und deshalb, wenn man also nur auf Gefühle setzt, ja, und diese Gefühle dann irgendwann zwischen den Partnern auf dem Nullpunkt angekommen sind, so wie bei auch der Frau, wie Sie beschreiben, ja, sie, ja, fühlt sich übergangen. Das heißt, sie hat auch keine positiven Gefühle mehr oder des Wohlwollens oder der Zärtlichkeit für ihren Partner. Und dann meinen viele so, die Gefühle sind abgestorben, jetzt müssen wir uns trennen. Wie gehen
Ja.
Sie aber in der Beratung dann damit um? Was muss geändert werden?
Ja, also ich komme noch mal jetzt auf diese Frau zurück. Es ist also deutlich geworden bei dieser Frau, sie hat mit den Lebensgefühlen sind verbunden Lebensgrundprobleme, so will ich die mal nennen, die bei uns allen hintergründig eine Rolle spielen, die uns geprägt haben, die wir wieder vergessen haben, aber die immer wieder bei entscheidenden Stellen zur Sprache kommen. So wie hier bei dieser jungen Frau, die also von den Geschwistern sehr benachteiligt worden sind, auch von anderen. Und jetzt kommt, die Gefühle sterben ab. Was heißt das? Wenn meine Erwartungen an den anderen enttäuscht werden, leider sind die Liebesgefühle immer mit Erwartungen verbunden. Das sollte nicht so sein, es ist aber so. Mit realistischen und mit unrealistischen. Simples Beispiel: Der Mann wünscht sich zweimal Geschlechtsverkehr in der Woche. Simples Beispiel. Sie kann nicht, sie will nicht, ihr wird es zu viel. Was passiert jetzt? Sie zeigt ihm die kalte Schulter, nicht weil sie prinzipiell mit ihm nichts mehr zu tun hat, aber irgendetwas stört sie und er reagiert eingeschnappt. Beide behaupten jetzt, unsere Gefühle stimmen nicht mehr. Im Grunde ist, wie bei der Frau, von der ich eben schilderte, sie ist überfahren worden. Da kommt plötzlich eine Sache, die diesen Menschen kennzeichnet, zur Sprache. Und das muss ich untersuchen in Beratung und Seelsorge. Oder das muss ich ins Gebet nehmen, um herauszufinden, was ist denn jetzt der eigentliche Knackpunkt, dass meine Gefühle abgestorben sind. Oder dass meine Gefühle für den anderen absterben. Und das Zweite, was doch dazu gehört, Liebesgefühle werden ständig missverstanden. Warum ist das so? Weil Liebe nicht in erster Linie ein Gefühl ist. Für uns Christen ist Liebe weitaus mehr. Liebe ist Tat. Liebe ist ein Geschenk. Liebe dient dem anderen. Liebe ist eine soziale Fertigkeit, die eintrainiert werden muss. Ja, noch mehr, die geübt werden muss. Liebe kostet Arbeit. Und das wollen Verliebte nicht wahrhaben, weil die immer glauben, das kommt doch ganz von selbst. Liebe ist wie so ein Perpetuum mobile, so ein Ding, das von selbst läuft. Das tut es aber nicht. Liebe muss gefüttert werden. Liebe muss versorgt werden. Liebe muss erbetet werden. Liebe muss trainiert werden. Das ist die ganz andere Seite. Und auch Liebe muss oder Liebesgefühle mit allem, was dazu gehört, müssen beherrscht werden.
Das heißt, Liebe dient, schenkt, sie muss trainiert werden, sagen Sie.
Ja.
Ja, sie muss treu sein, sie kann sich eben nicht auf Gefühle verlassen. Und Sie sagen auch, oft werden Gefühle mit Praktiken, die wir so täglich ausüben und mit Einstellungen oder mit bestimmten Verhaltensweisen verwechselt. Und es ist
Ja.
nicht das Gefühl, was geändert werden muss, sondern diese Einstellung oder
Genau.
diese
Genau.
Praktik, die
Oder
verändert
meine
werden muss.
Überzeugungen, die da im Hintergrund mit verbunden sind, so wie bei der Frau, ich werde überfahren, das ist so eine, so überall im Leben, wenn man jetzt Sie fragen würde, wo erleben Sie das dann? Da kommen eine ganze Reihe Beispiele, immer wieder so Dinge, die Ihnen und mir wahrscheinlich gar nicht passieren würden, weil wir anders eingestellt sind, eine andere Lebensüberzeugung haben. Aber diese Dinge berühren immer wieder ein Hauptproblem der Liebe. Das ist das, was erarbeitet, bedacht werden muss, wo wir alle miteinander, wenn wir bei der Liebe bleiben, Einsicht bekommen müssen, was stört uns, was ärgert uns, warum kommen da plötzlich Gefühlsaufwallungen in uns hoch, beim einen mehr, beim anderen weniger. Auch da nochmal zu sagen, die einen, die brechen es raus, die rufen es raus, die schreien es raus, die anderen sagen gar nichts, nehmen es nach innen. Und was passiert da? Die kriegen Magengeschwüre, die kriegen irgendwelche Probleme, wo der Körper belastet wird, weil wir die Organe nach innen mit dem Schweigen belasten. Da wird deutlich, wie, sodass also viele Fachleute auch sagen, manchmal Gefühle rauszulassen ist hilfreich. Nur der Nachteil, der andere ist unter Umständen Kinder oder Erwachsene oder Eltern so eingeschnappt, dass wir so etwas so rausgelassen haben, dass wieder Missverständnisse auf beiden Seiten passieren können.
Ja, aber selbst als Christen sind wir auch nicht vor Missverständnissen gefeit. Genau. Oder wir wissen es vielleicht, umso dramatischer ist es, dass Liebe eben auch eigentlich eine Entscheidung ist, sie dient, dass sie schenkt, und es gelingt uns aber trotzdem nicht, mit unserem Partner gemeinsam auf dieser Ebene weiterzukommen, weil vielleicht wir in der Kindheit, also ich als Beispiel, wie Sie sagen, weil vielleicht auch wichtige emotionale Grundbedürfnisse, Liebesbedürfnisse einfach nicht gestillt wurden, ja, und wir so vielleicht auch ein Leben lang auf der Suche nach Liebe sind, und ja, darin sehen Sie auch die Wurzel vieler tragischer Ehe- und Beziehungsprobleme. Richtig, wenn ja, so ein Mangel nun da ist, und ja, wie können wir dann auch mit dem Glauben den Liebestank im Nachhinein noch als erwachsene Menschen füllen und uns selber auch beziehungsfähig machen? Welche Rolle kann der Glaube auch dabei spielen?
Wenn wir nochmal bei Kindern anfangen und würden jetzt fragen, ja, wie kann denn also der Liebesdank des Kindes gefüllt werden, dann wäre er auch gefüllt bei einem Erwachsenen, mehr oder weniger. Dass Dinge dazwischen kommen können, ist klar. Wir hatten schon gesagt, 30% bis 50% aller Gefühle sind vererbt. Die Fachleute sagen, Angst wird vererbt, Schüchternheit wird vererbt. Ich kann es nur nachsprechen, glaube das aber auch, weil ich Menschen kennengelernt habe, die alle diese Züge ein bisschen widerspiegeln. Nochmal, wie kann der Liebestank eines Kindes gefüllt werden? Es bleiben neben den 30 bis 50%, wie gesagt, mindestens 50%, wo Eltern, Erzieher diesem Kind etwas mitgeben können, um den Liebestank zu füllen. Wie? Da ist die Atmosphäre im Elternhaus, ist immer gefühlsgeladen, positiv oder auch negativ. Vermittelt werden wohltuende Gefühle, Geborgenheit, Zufriedenheit, Vertrauen, um nur einige Dinge zu nennen, Selbstsicherheit oder, wie die Forscher sagen, auch eine sichere Bindung spielt heute in der Kindererziehung eine ganz große Rolle, die sogenannte sichere Bindung. Hat Ihr Kind, hat dein Kind eine sichere Bindung erfahren oder eine unsichere? Das heißt also wieder, was die Liebe angeht, was die Zufriedenheit angeht, was das Selbstbefinden angeht, bist du da gut aufgestellt? Hast du Urvertrauen getankt? Ist dein Liebesdank mit Geborgenheit, mit Selbstsicherheit, mit Selbstvertrauen gefüllt? Oder bleiben da Dinge offen, die im ganzen Leben immer wieder, wie bei der Frau eben mit dem Beispiel, mit dem Überfahrenwerden, so eine Wunde offen bleibt, die nie im Leben hundertprozentig heilt, hätte ich vorsichtigerweise jetzt so mal gesagt, und immer wieder oder ist abgeheilt, aber bei den leisesten Berührungen bricht die wieder auf. Das heißt, der Liebesdank hat da ein Loch oder hat da weniger Füllung erfahren, nämlich Eifersucht, Streit, Ablehnungsgefühle, Kritik, Bosheit, auch Überlegenheitsgefühle und Unterlegenheitsgefühle, Konkurrenzstreben, Ehrgeiz, Arbeitssucht und. Alle die Dinge, die in der Familie gezeigt, gelebt, gelehrt wurden und die der Mensch später widerspiegelt. Das heißt also, der Mangel an Liebe oder einer, wo falsche Dinge diesen Liebestank gefüllt haben, das ist schon im Leben eine sehr schlimme Sache und bringt Kinder in große Schwierigkeiten und Erwachsene in große Schwierigkeiten später im Leben.
Ja, dann stellt sie die Frage, wie können Ehepartner ihre Liebesbeziehung pflegen? Und zwar ein Leben lang. Man kann ja auch als gläubiger Christ, als Ehepaar wirklich nebeneinander herleben und jeder arbeitet vielleicht einen geistlichen Leistungskatalog ab, aber eigentlich investiert man gar nicht in die gegenseitige Beziehung und auch, dass man wächst persönlich, in der Persönlichkeit wächst, und das ist auch ein Wachsen im Glauben ja gleichzeitig. Also Ja, da muss man ja nicht ins Kloster gehen. Ich würde sagen, die Ehe
Richtig.
ist eine viel größere Herausforderung, weil
Richtig.
man eigentlich wirklich sich ändern muss, umkehren muss und zwar jeden Tag wieder neu.
Ja, also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, und das erlebe ich bei sehr vielen Paaren, wo die kleinsten Schwierigkeiten auftauchen, da hört das Reden miteinander auf. Sie reden nicht mehr miteinander. Im Grunde sollten wir, weil der Glaube ja auch eine ganz große Rolle spielt, gemeinsam beten, gemeinsam die Bibel lesen, gemeinsam Themen anpacken. Und wenn jetzt so ein Missverständnis entsteht, nicht einfach, ja, lass das mal ruhen, wir kennen uns ja, nein, wir kennen uns eben nicht, sondern genau zu fragen, wie hat denn dieses kleine Erlebnis, wo du jetzt so ein bisschen aus der Rolle gefallen bist, wo du so einen Gefühlsüberschwang gezeigt hast, du hilf mir doch mal, das zu verstehen, was war denn da, was rührt dich an, werden da wieder Dinge von früher angerührt, die da wieder aufleben, die ich nicht verstehe, denn ich möchte dich ja verstehen. Diese Gespräche im Glauben, im Gebet, aber auch einfach im Zusammenleben, die stärken unsere Beziehungen, die machen uns fit für Dinge, die morgen und übermorgen passieren können. Meine Frau und ich, wir sind 62, ja, jetzt in den nächsten 4 Wochen, 63 Jahre verheiratet. Wir beide haben immer wieder Schwierigkeiten, obwohl wir beide Berater sind, immer wieder mal Schwierigkeiten, und wir müssen darüber reden. Schatz, erzähl mir mal, wie hängt das zusammen oder was glaubst du, wie das zusammenhängt? Und dann keine Vorwürfe, keine Anklagen, sondern sich hineindenken und hineinversetzen in den anderen, was passieren könnte. Ich bin relativ sicher, dass wir so im Glauben und auch in dem Austausch miteinander Schwierigkeiten, die auftauchen können, abbauen können, weil ich auch den anderen frage, du, was wünschst du dir? Oder ich kann sagen, du, ich wünsche mir, dass du so oder so oder so das aufnimmst oder aufnehmen kannst. Probieren wir es mal, wenn das wieder passiert.
Ja, und das heißt letztendlich auch, dass wir unsere Gefühle immer mehr in den Griff bekommen müssen, damit wir frei werden davon, damit wir auf den anderen zugehen können, ihn hören, verstehen und natürlich uns selber auch verstehen können mit dem, was wir aus der Vergangenheit, aus unserem ganzen Leben auch als Gefühlserinnerungen mitbringen, die uns dann vielleicht hier und da mal festnageln und gar nicht frei reagieren lassen. Und
Ja.
da auch die ganz interessante Frage, die wir gleich im zweiten Teil dieser Sendung auch angehen möchten. Die Frage nämlich, ja, wie nimmt man das mit ins Gebet? Kann man jetzt
Ja.
beten, wenn ich ein cholerischer Typ bin, auch ja, Herr,
Ja.
befreie mich jetzt halt mal von
Ja,
meinen
ja. Ja.
Wutausbrüchen?
Das ist
Kann
die
man das
richtige
einfach
Frage.
wegbeten oder warum funktioniert das vielleicht nicht oder warum soll das so nicht funktionieren und wie funktioniert es denn anders? Eine Frage, die ich gleich an Sie, Herr Rute, stellen möchte. Und an dieser Stelle darf ich auch Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, einladen, sich zu Wort zu melden, wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt. Ja, wie steht es um Ihren Gefühlshaushalt? Haben Sie auch das Gefühl, dass Gefühle Sie immer wieder überrennen und dass das auch das Glaubensleben beeinflusst und manchmal auch regelrecht blockiert? Wie gehen Sie damit um und wie können wir vielleicht auch Motive gleich noch besprechen, Motive herausfiltern, herausfinden, was sind denn Motive, wenn wir immer verletzt, wenn wir immer vielleicht ganz wütend, bedroht reagieren, sofort austicken, was kann denn eigentlich dahinter stecken? Ja, Sie haben die Möglichkeit, zum Hörer zu greifen, uns hier zu erreichen und auch mit Ihren Fragen in der Sendung mitzumachen unter der 089-517-008. 008 erreichen Sie uns und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049 und dann 89517008008. Nach der Musik geht es hier weiter mit der Frage, wie gehören Glauben und Gefühle zusammen mit Reinhold Rute, er ist Eheberater und Bestsellerautor aus Wuppertal. Wie gehören Glauben und Gefühle zusammen? Wo gibt es christliche Überzeugungen, die mit Emotionen und Gefühlen in Konflikt geraten? Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Zu Gast ist Reinhold Rute, er ist Eheberater und Bestseller-Autor aus Wuppertal. Ein erster Hörer hat uns erreicht. Er ist unterwegs im Auto und kommt aus Erding bei München. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja,
ich hoffe,
Sie.
Verbindung klappt. Ihre Frage.
Ja.
Herr König.
Ich kann Sie hören, ja.
Ja, bitteschön.
Geht es immer noch?
Ja, wir hören Sie. Wir sind schon voller Erwartungen, was Sie uns zu sagen haben.
Entschuldigung. Ich habe eigentlich zwei Anmerkungen. Ich komme gerade aus einem Seniorenheim. Meine Mutter ist seit einem halben Jahr in Pflege. Ich habe sie jetzt gerade wieder getroffen und ich habe eigentlich weniger eine Frage als zwei, drei Anmerkungen, die mir zu dem Gespräch hier einfallen. Nämlich, dass ich gelernt habe, ich bin 57 und bin, ich würde sagen, fest im christlichen Glauben, evangelisch. Ich habe gelernt, dass Gespräche immer eine Möglichkeit bieten, auch scheinbar unlösbare Dinge zu lösen. Ich habe auch gelernt, über die Jahre, zum Teil sogar in psychologischer Gesprächstherapie, dass man tatsächlich die Dinge beim Namen nennen sollte, so bald und rasch wie möglich, wenn einen etwas bedrückt. Und mir ist der ganze Tag, ich sage mal ganz hart bayerisch, versaut, wenn ich merke, es ist etwas, was besprochen gehört. Und dann der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ich habe mir angewöhnt, quasi eine Situation, die schwierig, wichtig, kompliziert ist, bevor ich da hineintrete, zu segnen. Den Zeitpunkt, den Ort und die Menschen, die daran teilnehmen, um mir sozusagen die Kraft aus dem Glauben dazu zu holen. Und ich habe fast immer dann gemerkt, dass es hinterher wesentlich besser ausgegangen ist, als ich befürchtet habe.
Ja. Das ist ja toll. Ja,
ja, Rute dazu. Kann ich nur unterstreichen, was da vor allen Dingen der letzte Gedanke, es zu segnen, damit wir Kraft haben, nicht mit falschen Einstellungen, falschen Überzeugungen eine solche Sache herangehen. Und auch der erste Gedanke, dass wir im Gespräch versuchen, beieinander zu bleiben, aber jeder sagt seine Gefühle, seine Vorstellungen, seine Überzeugungen, auch wie das geworden ist, dann können wir uns in den anderen hineinfühlen. Ja.
Herr König, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag und ja, auf diesem Wege weiterhin alles Gute für Sie. Auf Wiederhören.
Danke Ihnen auch. Danke.
Auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin aus dem Raum Heilbronn hat sich gemeldet. Sie möchte anonym bleiben. Ich grüße Sie.
Guten Tag. Ich habe eine Frage an den Herrn Rute. Ich habe mit dem Sohn etwas Schwierigkeiten. Also wir haben immer wieder mal telefoniert. Er wohnt 200 Kilometer weg. Und da hat er also jedes Mal von vorne weg gesagt, ich habe keine Zeit. Und irgendwann hat er dann mal rausgelassen, es würde ihn also verspulen, wenn er mit mir spricht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss Fragen stellen. Also da kommt nichts. Und irgendwann hat er also den Kontakt ganz abgebrochen. Wir hatten also goldene Hochzeiten, auch Familienfeiern. Da hat er sich also immer abgemeldet und hat auch die Familie praktisch angehalten, mit uns nicht mehr zu sprechen, also mit den Eltern. Und ich weiß nicht, wie ich an den Mann herankommen soll. Ich habe jedes Mal, wenn ich versucht habe zu telefonieren, auf den Heiligen Geist um Hilfe gebeten, damit ich die richtigen Worte finde, mich zurückhalte. Also ich habe... Es ist also totale Funkstille und ich weiß nicht, wie das jetzt weitergehen soll. Ich möchte Kontakt bleiben mit den Enkelkindern und irgendwie funktioniert es halt nicht mehr.
Ja, es ist natürlich für mich jetzt schwer, eine Patentantwort zu geben, die gibt es sowieso nicht. Denn wenn er keine Zeit hat, da wird immer deutlich schon, ich will nicht oder habe keine Lust. Sie haben das ja auch deutlich gemacht. Sie müssen Fragen stellen, das ist alles vollkommen richtig. Aber er reagiert nicht. Vielleicht noch eine Möglichkeit, aber bitte immer nur als Angebot, nochmal einen Brief zu schreiben und ihn bitten, er möchte doch, dann hat er Zeit, in großer Ruhe einfach nochmal Ihre Frage zu beantworten. Was wird bei dir gespielt? Warum lehnst du uns ab oder wir fühlen uns abgelehnt? Versuch es doch mal, mir klar zu machen. um dich zu verstehen. Wäre eine Möglichkeit, denn sonst, so kann ich Ihnen nicht groß weiterhelfen, da müssen wir uns schon intensiver damit drüber unterhalten, welche Fragen Sie gestellt haben, was alles zwischen ihm und Ihnen gewesen ist, das weiß ich ja alles nicht. Von daher ist das sehr schwer, jetzt eine Antwort zu geben, weil für mich vieles dunkel ist. Ich hoffe, Sie verstehen das. Aber Sie haben ja auch gefragt, was Sie machen können. Mein Rat, eine Möglichkeit. Oder aber vielleicht jemand Bekannten, den er hat in der Gegend, zu bitten, dass der das Gespräch führt. Ein Vermittler, der zwischen dem Sohn und Ihnen eine solche Rolle übernimmt, um Ihnen zu helfen, was gespielt wird.
Ich habe auch schon einen Brief geschrieben und meinen Gedanken dargelegt. Da kam dann keine Antwort. Und also das Hauptproblem scheint für ihn zu sein, also ich müsste meinen Mann erziehen. Ich würde ihn zu viel durchgehen lassen. Und also wenn mir das gelingen würde, dann käme er vielleicht wieder zusammen. Also, und habe ich gesagt, also ich will meinen Mann nicht erziehen. Ich nehme ihn so, wie er ist. Aber er übt ja auf seine Frau auch Druck aus. Also sie kann mit uns, wir hatten nie Krach, wir hatten nie einen Streit miteinander. Und trotzdem, die Frau, die war ganz begeistert von ihren Schwiegereltern und da hält er die ganze Familie unter Druck. Ich weiß nicht, will er vielleicht irgendwas nicht rauslassen, dass er irgendwelche Probleme hat. Und also es ist für uns alle etwas unverständlich. Er hat auch mit den Geschwistern, hat er mit zwei Schwestern noch, genau, die beklagen sich auch, dass von ihm nichts kommt. Und ich vermute, es liegt an ihm selber und er kann da nicht drüber reden oder will nicht darüber reden. Und das ist natürlich
unser Thema, nicht? Also wir haben darüber gesprochen, dass es eben ganz verschiedene Typen gibt, auch Menschen gibt, die sehr schwer einfühlbar sind, wo wir vielleicht sagen, also den Menschen verstehe ich überhaupt nicht, wie er so oder so oder so reagieren kann. Er reagiert aber so. Das wäre natürlich hilfreich, vielleicht auch in einem seelsorgerlichen Gespräch bei einem Fachmann oder bei einer Fachfrau zu klären, was geht in ihm vor. Vielleicht käme er bei einem solchen Gespräch mal mit um, aber immer ohne Vorwurf, damit die Dinge geklärt werden. Aber auch der allerletzte Gedanke, es gibt Dinge, die wir einfach aus Gottes Hand so nehmen müssen, wo wir nichts machen können, wo wir nur beten können, Herr, verstehen tue ich es nicht, aber ich kann nur die Dinge aus deiner Hand nehmen, dass wir keinen Kontakt mehr haben. Wir beten füreinander, wir denken aneinander positiv, aber ich muss es hinnehmen. Auch das wird es geben, fällt mir sehr schwer zu sagen, aber das ist doch auch ein Stück Realität.
Ja, ich danke Ihnen für Ihren Anruf dennoch und vielleicht gibt es doch ein Gelingen, dass er vielleicht auch so etwas in Angriff nimmt und auch selber für sich da in den Frieden kommt und vielleicht Motive entdeckt, die dahinter stecken. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ein Hörer hat sich aus Nordrhein-Westfalen gemeldet. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag, Frau Engert, und schönen guten Tag, Herr Grote. Das Problem, was ich ansprechen wollte, ist eben schon angeschnitten worden. Ich möchte es nochmal auf den Punkt bringen. Wenn der andere oder die andere partout nicht möchte, dass man also über Probleme spricht, auch keinen Vermittler duldet, sage ich jetzt mal, so dass man also ein bisschen ratlos ist. Da ist für mich die Frage, geht die Liebe eigentlich ganz weg oder kann man sich nicht an gute Zeiten erinnern oder ermutigen?
Ja, ich kann mich an gute Zeiten erinnern, nur es hilft mir nicht direkt, dieses Problem zu lösen. Ich habe ganz zum Schluss gesagt, es gibt eben Gelegenheiten, auch die müssen wir zur Kenntnis nehmen und müssen wir in Rechnung stellen, dass nicht zu machen ist. Wir reden ja über Gefühle und Dinge, auch die wir nicht verstehen. Es gibt viele Dinge, wenn wir in die Zeitung schauen, wenn wir die Politik anschauen, um den ganz weiten Bogen zu spannen, auch in die Kirchen schauen, da gibt es immer mal wieder Dinge, wo wir sagen, wir schütteln unseren Kopf, verstehen tun wir nichts. Auch das müssen wir hinnehmen. Das finde ich nicht gut, aber das ist ein Stück der Realität. Das heißt aber, ich will nicht mit dem Negativen nur beginnen oder abschließen, sondern eben die Möglichkeiten offen lassen, nochmal zu probieren, auch jemand zu befragen, was meinst du, oder einem Fachmann, Fachfrau draußen fragen, welche Möglichkeiten habe ich noch, denn ich möchte den Kontakt auf keinen Fall verlieren. Vom Schreiben habe ich eben schon geredet. Wie gesagt, das Patentrezept gibt es nicht. Auch das hat wieder was mit den Gefühlen auf beiden Seiten zu tun, die wir ernst nehmen müssen.
Ja, vielen Dank für den Anruf. Und auch Ihnen trotz allem Gottes Segen und vielleicht auch den Willen, doch da auch noch eine Veränderung zu bewirken. Ja. Auf Wiederhören. Ja, vielleicht nehme ich diese Frage auch noch mal gleich mit hinein. Es gibt ja viele Menschen, die suchen geistlich Hilfe für ihre Probleme. Die wollen auch gemeinsam darüber beten, seien es Eheprobleme, seien es einfach Probleme auch im Umgang mit sich selber, mit den eigenen Gefühlsausbrüchen oder mit eigenen Verletzungen, mit Gefühlen, die immer wieder einen überrennen, mag das Angst oder was auch immer sein. Wenn man da nun, und dennoch gibt es Menschen, denen kann einfach auch geistlich mit Seelsorge, mit Gebet nicht geholfen werden, wo einfach vielleicht auch nicht gründlich geschaut wird, welche Motive stecken dahinter. Ja, warum ist das so, Herr Rute?
Ja, und zwar, das ist eine ganz wichtige Frage. Es gibt Menschen, die, wie das mal an einem ganz simplen Beispiel deutlich machen. Da kommt ein Ehepaar zu mir oder ein Ehepaar, die sagen, wir haben also Probleme, beten Sie mit uns. Ganz klar, ich bete mit Ihnen. Und dann sage ich so, dann wollen wir uns jetzt mit der Problematik beschäftigen. Nein, sagten die, wir haben ja miteinander gebetet. Dann habe ich sie gefragt, ja, was ist denn jetzt klar geworden? Da sagten sie, ja, gar nichts. Wir haben miteinander gebetet und jetzt muss, unser Herr weiß das ja, was da gespielt wird, und er wird helfen. Und da habe ich meine Zweifel. Und von daher möchte ich Folgendes mal sagen. Es gibt Menschen, wir bleiben bei unserem Thema Gefühlsüberschwang, die beten meinetwegen, Herr, befreie mich von meinen Wutausbrüchen. Dieses Gebet halte ich so nicht für gut. Und das muss ich näher erklären. Denn so einfach geht das nicht. Wir sagen, oder da sagen die Leute durchaus richtig, ja, mein Herr, der weiß aber doch, was in mir ist. Ja, der Herr weiß es. Wir wissen es aber nicht. Und ich muss es erfahren. Und von daher würde ich lieber sagen, unser Herr hilft, das ist meine feste Gewissheit, aber Gebete wie Herr, rette meine Ehe oder Herr, nimm mir meine Wut weg, dieses Kurzgebet halte ich so für falsch. So, jetzt aber, wie sollten wir denn konkret beten? Ich greife mal beide Dinge auf. Herr, ich habe Eheprobleme. Mach mir bitte klar, was ist mein Anteil, dass die Ehe Probleme hat. Ich denke vor Gott über meine Probleme, über meinen Anteil nach. Ist mir der klar geworden, dann nehme ich den ins Gebet. Ich brauche doch nicht mal einen Eheberater oder irgendjemand oder Eheberaterin dahin zu gehen, wenn es so funktioniert. Gut, es kann passieren, dass ich von Gott auch in den nächsten Wochen in Andachten, Predigten, die ich höre, Gottesdienste, die ich besuche, nicht eine Antwort bekomme. Ich würde mir eine Zeit lassen von Wochen oder Monaten, wenn es ein ernstes Problem ist, wo der Herr mir hilft. Wenn ich dann keine Antwort bekomme, kann ich immer noch mal woanders hingehen. Genauso, Herr, ich habe Eheprobleme. Mach mir bitte klar, was ist mein Anteil? Das ist die entscheidende Frage. Und ich kann darüber nachdenken, über meine Anteile. Was habe ich beigetragen? Was habe ich gedacht? Was habe ich gemacht? Was ist passiert, was ich nicht wollte? Wir haben das eben gehört in einem Gespräch, wo eine Dame sagte, der Sohn möchte, dass die Eltern in der Ehe etwas ändern. Und die Frau sagt, ja, das kann ich nicht. Ich liebe meinen Mann so, wie er ist. Da wurde aber ein Problem deutlich, dass dem Sohn, was der Sohn hat. Hier könnte man miteinander reden. Gibt es hier irgendeinen Mittelweg, weil hier eine Antwort gegeben ist, was ihn ärgert, was ihn stört, um ihm an dieser Stelle ein bisschen entgegenzukommen. Das ist für meine Begriffe der Weg.
Sie sagen ja auch, es bringt nichts, wenn ich frage, warum ist das so? Warum bin ich jetzt ein Wutmensch oder warum bin ich ein Phlegmatiker oder warum ziehe ich mich immer zurück oder warum kann ich nicht Nein sagen oder wie auch immer oder warum bin ich immer so verletzt? Sondern Sie sagen, wenn ich Probleme bearbeiten will, dann muss ich zielgerichtet vorgehen, nach vorne schauen, also nach Absichten, nach Zielen, nach Zwecken fragen. Aber wenn ich jetzt Motive meines Handelns aufdecke, meinetwegen, ob da Macht dahinter steht oder Sicherheitsbedürfnis oder Angst vielleicht auch dahinter steckt oder was auch immer, wie komme ich denn dann weiter? Was bringt mir das? Bringt mir das ein Verstehen, wenn es denn so ist? Kann ich es aber dann gleichzeitig auch irgendwie ändern?
Ja, das ist ja der Punkt. Wenn ich es verstanden habe, ich beginne bei mir. Wenn ich meinen Anteil verstanden habe, was habe ich gemacht, dass mein Partner sich ärgert? Oder ich stelle fest, es ist immer die und die Ecke, ich nehme meine Ehe, und kann darüber nachdenken, dann kann ich das ins Gebet nehmen, meinem Partner zuliebe, dass ich dann sage, Herr, gib mir die Kraft, ich habe erkannt, das ist mein Anteil. Ich reagiere so oder so oder so, das liegt ganz tief in mir drin. Ich würde das am liebsten nochmal an einem Beispiel aufhängen. Jemand weiß es nicht, was da passiert ist, kriegt also wahnsinnige Wutgefühle. Und plötzlich gehen wir dann da nochmal dem nach und er stellt fest, ja, er ist selber ein unglaublich gewissenhafter, ein Pingel, ein Mensch, der sehr genau und gewissenhaft denkt und arbeitet. Und immer wenn der andere auch nur eine leichte Kleinigkeit von Ungenauigkeit, von Unzuverlässigkeit, von Unpünktlichkeit und so weiter zeigt, auch nur eine Kleinigkeit, geht der andere in die Ketten. Wenn ich das weiß, dann und habe diesen Punkt erkannt, damit ärgere ich den anderen, das ist sein Problem. Jetzt kann ich natürlich sagen, sei nicht so pingelig und so weiter, dann nehme ich den anderen wieder in die Pflicht, es zu tun. Nein, ich nehme mich in die Pflicht. Ich habe erkannt, dass mein Partner oder meine Partnerin sehr gewissenhaft ist und kann Ungenauigkeit, Großzügigkeit, Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit, wie auch immer das verbunden ist, nicht haben, dann kann ich darum beten, Herr, gib mir eine größere Genauigkeit, weil ich damit meinen Partner, das ist sein Wesen, verletze. Das wäre zum Beispiel in einem ganz konkreten Beispiel eine Antwort, was ich tun kann, auch ins Gebet nehmen, um diese Korrektur im Gebet und im Glauben, und daran glaube ich fest, dass auch Gott mir beisteht, wenn ich ernst erkenne, da liegt mein Anteil.
Es gibt also bestimmte Wesensmerkmale eines Menschen, die lassen sich natürlich nicht völlig umpolen.
Ja.
Das geht nicht. Aber der andere kann erkennen, der ist so und ich muss erkennen, der andere ist so.
Ja.
Und zu einem gewissen Anteil muss ich das auch akzeptieren.
Richtig.
Und da an diesem Punkt lernen, beziehungsweise, was ja auch sehr interessant ist, Sie sagen ja auch, es sind ja nicht immer reine Gefühle, mit denen wir reagieren, wenn wir immer verletzt sind, wenn wir uns bedroht, betrogen fühlen. Es sind oft Gefühlsstrategien, die wir erlernt haben, als bestimmte Verhaltensmuster, mit denen wir uns so durch das Leben mogeln, sage ich mir, die aber das Zusammenleben dann auch stark behindern, stören oder auch sogar beenden können, weil wir immer so nach einem bestimmten Muster, Gefühlsstrategie eben auch reagieren.
Ja.
Also und da müssten wir eigentlich dann ansetzen.
Ja, denn solange wir, gehen wir mal ein bisschen sehr weit voraus, wir haben uns kennengelernt, wir waren verliebt, dann haben wir all diese Dinge nicht erkannt, die haben wir gar nicht gesehen, weil ganz andere Dinge, unser Wesen, unsere Anziehung, unsere Liebe oder unsere Verliebtheit gekennzeichnet hat. Erst wenn wir dann plötzlich verheiratet sind und wir lernen den anderen kennen, dann kommen alle diese Dinge zur Sprache und jetzt wird wirklich Liebe gefordert, nämlich Liebe, die geben will, Liebe, die verstehen will, Liebe, die dem anderen auch vielleicht kleine Opfer bringen muss, weil er anders ist als ich. die Gefühle, wenn wir uns auf unsere Gefühle verlassen, ich fühle mich nicht verstanden, der andere, der reagiert ja gar nicht darauf, dann ist die Liebe, dann ist die Beziehung, dann ist die Partnerschaft, die Ehe kaputt. Das ist das Problem, nicht, an dieser Stelle. Und immer dann, wenn wir auch in der Kraft Gottes im Gebet uns diese Dinge zeigen lassen, glaube ich, dass in seinem Namen, mit seiner Kraft Korrekturen möglich sind. Sie haben das eben schon angebracht. Die völlige Korrektur gibt es nicht. Ich will das an einem ganz simplen Beispiel deutlich machen. Da wage ich mal eine theologische Sache deutlich zu machen. Jesus hatte 12 Jünger. Der eine war ein Verräter, mit dem ist er 3 Jahre zusammen gewesen. Mit dem hat er noch das Abendmahl gefeiert. Und ich greife einen anderen heraus, das war der Thomas. 3 Jahre Therapie bei Jesus, sage ich etwas zugespitzt jetzt mal. Der erste Satz, den er sagt, lasst uns mit ihm nach Jerusalem gehen, damit wir mit ihm sterben. Erster Satz, da wird die ganze negative Ängstlichkeit des Mannes deutlich. Der letzte Satz, oder das war etwa der letzte Satz, das glaube ich nicht. Jesus geht ihr auf ihn zu, er kennt diesen Thomas, den er liebt. Und der Thomas liebt auch seinen Herrn. Aber 3 Jahre Begleitung, Therapie bei Jesus, er stellt zum Schluss, ich glaube das erst, wenn ich meine Finger da reinlegen kann. Jesus kommt zu ihm und zeigt ihm, Jesus, was will ich damit sagen? Jesus hat uns lieb, wie wir sind. Es gibt Verhaltensweisen, die hundertprozentig nicht geändert werden, die unser Herr aber kennt und die wir verändern können, stückweise ihm zuliebe.
Also Veränderung, die erstmal aus dem Gefühl des Angenommenseins überhaupt gehen kann. Also zu wissen, ich bin geliebt, erst einmal so, wie ich bin. Und dann kann ich mal anfangen, mir darüber Gedanken zu machen. Ja, Herr Schopf, ich habe Sie warten lassen, aber wir sind verbunden mit Ihnen aus Zorneding bei Ebersberg im Raum München. Ich grüße Sie.
Hallo, grüß Gott. Ich habe mir die Sendung angehört. Also vielen, vielen Dank. Es ist ja wunderbar, dass dieses Thema mal zur Sprache kommt. Ne? Weil es ist ja überall, also ist das Problem, also genau diese Geschichte. Aber wissen Sie was, mir fällt da ganz kurze Episode ein, und zwar ist das aus dem Arabischen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ich will das ganz kurz machen, wo jemand also mit seinem Kamel kommt zu Gott und bittet ihm um verschiedene Dinge, hat Probleme, und dann betet er und dann geht er zurück zu seinem Kamel und dann ist das Kamel weg, davon gelaufen. Und dann sagt der Herrgott, binde zuerst dein Kamel an und dann kannst du zu mir kommen.
Ja.
Das heißt, also was der Mensch, er kann sich nicht jetzt verlassen, sagen wir beten und dann ist die Sache, sondern der Herrgott hat uns einen Verstand gegeben und
richtig,
einen Willen.
Richtig.
Nee, und das muss zusammengehen. Also ich kann nicht Herrgott bitten und dann die Sache laufen lassen. Ich muss das selber und dann kann ich immer noch bitten.
Ja.
Das ist eigentlich der Sinn, was ich mir so jetzt gedacht habe bei der ganzen Sendung.
Nein, das ist eine wunderschöne kleine Geschichte. Sie stammt von einem iranischen Arzt, Bezeshkian, der in Wiesbaden eine Praxis hatte, ein sehr schönes Buch geschrieben und genau mit diesem Titel, glaube ich, es heißt so ähnlich, binde dein Kamel an oder so etwas, so ist der Titel, glaube ich, dieses Buches auch. Wunderbar, aber genau richtig von dem Herrn da in München nochmal zitiert.
Ja, Herr Schopf, vielen Dank, da haben Sie genau das auf den Punkt gebracht. Also den Verstand sollen wir erstmal auch benutzen, das Werkzeug, was wir auch mitbekommen haben. Und dann können wir uns auch konkret ins Gebet damit begeben.
Weil wir nochmal auf das Thema zurückkommen, ich darf noch einen Satz dazu sagen. Selbst unser Verstand ist nicht objektiv. Es ist etwas Böses, was ich jetzt nochmal ganz zum Schluss einbringe. Auch der Verstand wird ja von Gefühlen mit beeinflusst, sodass also jeder von uns, wenn wir darüber mal nachdenken, in ganz bestimmten Situationen, wo unser scharfer Verstand, unser klarer Verstand reagieren sollte, spielen Gefühle, die diese Überzeugungen, die ich im Laufe meines Lebens gewonnen habe, mit hineinfließen. Leider.
sage ich das.
Ja, alles ist also von dieser Gefühlsmelodie unterlegt und ja, wir haben natürlich schon etwas in der Hand. Ich darf Sie da auch noch mal zitieren aus Ihrem Manuskript über Glaube und Gefühl. Jeder bringt in seinem Wesen, in seinem Gewordensein Einstellungen mit, die sich durch Vererbung, durch Erziehung, ja, durch Sozialisation so entwickelt haben. Und der Mensch hat sich eben aber auch für diese Einstellungsmuster, für diese Praktiken entschieden, als Technik, ja, als Strategie im Zusammenleben. So Reinhold Rothe im O-Ton. Ja, und das Fazit daraus ist dann eigentlich, dass ich auch für meine Gefühle Verantwortung trage, ja, und was ich, ja, mal damit bei anderen bewirke, ja, und auch vor Gott Verantwortung, richtig, habe. Was heißt das genau im Umgang mit meinen Mitmenschen? Das heißt, die müssen nicht immer unter mir leiden, wenn ich nun mal sage, ja, liebe Leute, ist halt so, ich neige zu Zornausbrüchen, ja, damit müsst ihr euch abfinden.
Wir müssen den Satz sagen, wir sagen ja gerne den Satz, ich kann nicht aus meiner Haut, doch. Wir müssen, und da bin ich der Hirnforschung heute deutlich, wir können in jedem Alter noch, und das ist wunderbar, was uns die, wie uns da die Hirnforschung uns Christen auch beisteht, wir können in jedem Alter, auch wenn wir 70 und 80 sind, noch neue Verschaltungen einrichten, sodass wir uns korrigieren können und im Namen Jesu und in seiner Kraft Dinge zu korrigieren, auch wenn sie nicht hundertprozentig sind. Manchmal genügt es auch, wenn sie 60, 70, 80-prozentig sind und immer mal wieder Fehler und Sünden uns unterlaufen, die gehören zu unserem Leben dazu.
Ja, das kann uns doch eigentlich hoffnungsfroh stimmen, auch für den Rest des heutigen Tages, dass wir vielleicht das mit in unser Gepäck nehmen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn wir einen Ruheplatz finden, einfach nochmal bedenken. Herr Rothe, ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, ja, dass Sie zu Gast waren hier in der Lebenshilfe zum Thema Wie gehören Glauben und Gefühle zusammen? Vielen Dank und ich darf auch schon sagen und ankündigen, dass es einen zweiten Teil zu diesem Thema geben wird. Am 25. Juni, Donnerstag, 25. Juni, dann in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, meinen Gefühlen ausgeliefert, mit Hoffnung und Dankbarkeit das Leben meistern. Dann wieder mit Ihnen, Herr Rothe, ich freue mich darauf und wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, vielleicht haben Sie nicht alles mitbekommen. Dann können Sie gerne wieder heute um 23 Uhr einschalten. In der Nachtwiederholung können Sie diese Lebenshilfesendung noch einmal hören. Oder Sie gehen auf unsere Homepage unter www.hore.org. Dort finden Sie zum einen im Tagesprogramm weitere Hinweise zu der Sendung und im Podcast-Angebot können Sie sich die Sendung dann bald herunterladen, noch einmal anhören oder auch herumgucken, was Sie sonst noch interessiert. Vielleicht möchten Sie auch die Sendung verschenken als CD. Das können Sie auch gerne tun. Sie erreichen unseren CD-Dienst unter der 08328 921 120. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.